ARD.
Angriff auf den Iran. Der Religionsführer Khamenei und weitere Spitzen des Regimes sind getötet worden.
Drogenhotspot. Warum Berlin nachts den Görlitzer Park schließt.
Und die großen Hersteller ärgern, wie eine Firma in Bischofswerda mit Elektrozubehör boomt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ein neuer Monat, eine neue Woche. Sebastian Trepper und Julia Barth sagen guten Morgen an diesem 2. März. Schön, dass ihr dabei seid.
Guten Morgen. Nach einem, kann man nicht anders sagen, wirklich intensiven Nachrichtenwochenende.
Oh ja.
Samstagmorgen haben Israel und die USA den Iran angegriffen und seitdem überschlagen sich die Ereignisse.
Wir wollen das für euch heute Morgen mal ein bisschen sortieren und euch auch erzählen, was das hier bei uns in Deutschland für Auswirkungen haben könnte. Aber erstmal fangen wir bei diesen ersten Angriffen am Samstag an. Dabei ist, so wurde das später bestätigt, der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, getötet worden. Genauso wie eine Reihe seiner engen Vertrauten aus der Spitze des iranischen Regimes.
Ja, ein Regime, das über Jahrzehnte das eigene Volk unterdrückt hat, das mit sehr harter Hand gegen die Bevölkerung vorgegangen ist. Proteste gegen das Regime ja auch immer wieder sehr brutal niedergeschlagen hat, konnten wir gerade vor ein paar Wochen bei neuen Protesten wiedersehen. Und deshalb haben diesen Tod von Khamenei auch viele Iranerinnen und Iraner gefeiert.
Schauen Sie mal diese Masse. Es ist einer der schönsten Tage im Leben von allen, die hier sind.
Wenn ein Diktator schon getötet ist, dann niemand kann traurig sein, niemand darf traurig sein, ja.
Da habt ihr gerade Exil-Iraner gehört, die gestern in Düsseldorf auf die Straße gegangen sind. Und auch in anderen Städten hier bei uns in Deutschland gab es Feiern, Autokorsos und Jubel. Und auch im Iran selber haben sich viele Menschen gefreut. Wobei man da dazu sagen muss, es ist im Moment wahnsinnig schwer, direkte Infos aus dem Land zu bekommen, weil das Internet mehr oder weniger komplett abgeschaltet ist und Videos und Fotos kaum aus dem Land rauskommen.
Das heißt auch, die meisten Nachrichten, die es nach draußen schaffen, sind von der Regierung kontrolliert. Der staatliche Nachrichtensender hat gestern zum Beispiel Bilder aus der Hauptstadt Teheran gezeigt, wo tausende Menschen zusammen getrauert haben um den Tod von Khamenei. Die wird sicher auch geben, diese Menschen, aber es ist eben nicht ganz unwahrscheinlich, dass solche Bilder gezielt als Propaganda gestreut werden.
Khamenei war fast 37 Jahre an der Spitze des Iran und offenbar haben die Geheimdienste der USA und Israels Khamenei und seine Gewohnheiten monatelang beobachtet und eben dann sehr gezielt zugeschlagen, als er mit seinen engsten Beratern zusammengesessen hat.
Für ihn und die Regierung im Iran waren vor allem die USA und Israel Staatsfeinde Nummer eins. Die haben da kein Geheimnis draus gemacht, dass ihr Ziel ist, Israel komplett zu zerstören. Das ist auch der Grund, warum sich das Land vom Iran so bedroht gefühlt hat, deshalb auch der Angriff.
Und die USA haben da auch deshalb mitgemacht, weil der Iran ein Atomprogramm hat und da immer wieder die Sorge besteht, dass der Iran zu einer großen Gefahr für die Welt werden könnte. Dazu und auch zu den Verhandlungen über das Atom- und Raketenprogramm haben wir am Samstag in unserer Sonderfolge auch ausführlicher gesprochen.
Ob sich die Hoffnungen der USA und Israels, aber vor allem der Menschen im Iran jetzt erfüllen, dass sich mit dem Tod von Khamenei und einigen wichtigen Führungspersonen da jetzt politisch alles zum Besseren dreht und das Regime tatsächlich gestürzt wird, da sind viele noch skeptisch, weil viele davon ausgehen, dass eben auch die zweite und dritte Riege noch sehr auf dem Kurs des aktuellen Regimes ist.
Und deshalb sagen Expertinnen und Experten, die das beobachten, ein Regimewechsel ist eher unwahrscheinlich, zumindest solange es keinen Aufstand innerhalb des Führungszirkels gibt oder sich die Truppen des Regimes, die so brutal gegen das eigene Volk vorgehen, auf die Seite der Opposition schlagen.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass die Opposition da jetzt auch nicht eine Einheit ist, die gemeinsam das Land zum Besseren verändern will. Das ist alles schon ziemlich zersplittert.
Der Iran hat auf jeden Fall zurückgeschlagen, das ganze Wochenende schon Ziele in Israel angegriffen. Die befinden sich im Grunde unter ständigem Raketenalarm. Aber auch viele andere Länder im Nahen und Mittleren Osten hat der Iran bombardiert.
Zum Beispiel in der Golfregion, Saudi-Arabien, Katar, Oman oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, weil das US-Militär in der Region Stützpunkte hat. Es waren auch Orte im Zentrum von Dubai zum Beispiel betroffen, wo Trümmerteile in der Nähe eines Luxushotels runtergekommen sind. oder auch einen Flughafen. Aber spätestens diese Angriffe dort zeigen, wie dieser Krieg dort ganz schnell Auswirkungen hat, die uns hier auch direkt betreffen.
Weil wegen der Angriffe nämlich der Flugverkehr im Nahen und Mittleren Osten fast komplett eingestellt wurde, sitzen da etliche Touristen fest. Dubai, Abu Dhabi, nur um mal zwei Beispiele zu nennen, das sind ja sehr wichtige Drehkreuze für Flüge, zum Beispiel auch nach Asien. Und es sind auch Urlaubsziele. Allein aus Deutschland sind wohl 30.000 Touristen jetzt erstmal in der Golfregion gestrandet.
Kerstin Münch ist eine davon. Sie hat mit ihrem Mann in Dubai Urlaub gemacht, als die Situation eskaliert ist. Da waren sie in dem Hotel.
Und anschließend kam noch so eine Warnung, eine arabische Warnung. Und da stand dann Raketenangriff auf Englisch. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, schnell raus, raus, raus hier. Wir sind im 15. Stock. Ich wollte nur raus. Ich habe echt Angst gehabt. Und man hat dann auch Detonationen gehört.
Kerstin und viele andere, die auch an Flughäfen oder auf Kreuzfahrtschiffen in der Gegend festsitzen, können im Moment aber nicht so leicht da rausgeholt werden, weil eben Lufträume gesperrt sind und ganz viel nicht fliegt. Das hat auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul gestern gesagt, dass die Bundesregierung das zwar im Blick hat, im Moment aber keine Rückholaktion starten kann.
Und selbst wenn man jetzt nicht gerade in der Golfregion hängt und hofft, da bald wieder ausfliegen zu können, Folgen dieser Eskalation werden wir auch hier bei uns in Deutschland spüren. Und zwar mindestens mal wegen der Preise an der Tankstelle.
Da kommt die Straße von Hormus ins Spiel. Das ist eine Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Das ist eine der wichtigsten Schifffahrtsverbindungen der Welt. Und da müssen im Grunde alle Schiffe durch, die Öl aus den Golfstaaten in die Welt transportieren.
Rund ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs kommt durch diesen Flaschenhals durch. Und genau den hat der Iran jetzt dicht gemacht. Da stehen also schon jetzt etliche Tanker mit Öl und Flüssiggas an Bord im Stau und kommen nicht weiter. Und das wird eben sehr wahrscheinlich dazu führen, dass hier bei uns die Spritpreise ordentlich nach oben gehen.
Und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würde sich die Situation in der Region bald beruhigen. Während wir hier sprechen, gehen die Kämpfe im Nahen und Mittleren Osten weiter. Jetzt hat auch die Hisbollah-Miliz Ziele in Israel angegriffen. Das ist eine Terrororganisation im Libanon, die den Iran unterstützt. Daraufhin hat Israel auch den Libanon angegriffen und auch weitere Luftangriffe auf den Iran geflogen.
Die Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de haben auch heute wieder einen Live-Ticker. Über den könnt ihr euch jederzeit auf dem Laufenden halten, wenn ihr mögt.
Unsere Kurznachrichten.
Und da bleiben wir noch mal kurz beim Thema. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich gestern zu den Angriffen auf den Iran geäußert. Er sagte, dass es zwar völkerrechtlich kritische Fragen gebe, er den deutschen Partnern Israel und USA aber nicht in den Rücken fallen oder sie belehren wolle. Heute Abend fliegt Merz in die USA. Morgen will er sich dort mit US-Präsident Trump zu einem Gespräch treffen. Das Treffen war zwar schon länger vereinbart, vor allem soll es um den Zollstreit zwischen der EU und den USA und den russischen Angriffskrieg gehen, aber auch die Angriffe auf den Iran dürften jetzt Thema sein.
Die Deutsche Bahn hat ja seit Jahren mit einer maroden Infrastruktur zu kämpfen. Bahnchefin Evelyn Paller hat jetzt um Geduld gebeten, was die Sanierung des Gleisnetzes in Deutschland betrifft. Sie hat der deutschen Presseagentur gesagt, bis wieder alles in Ordnung sei, werde es wohl 10 Jahre dauern, obwohl der Bund zusätzliches Geld dazu gibt. In der Zwischenzeit soll das Bahnfahren mit Sofortprogrammen für mehr Sauberkeit, Sicherheit und Komfort angenehmer werden.
Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die DAX-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. Der Verband begründet seine Forderungen mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Klimaschutzgesetz. In den Vorinstanzen hatten die Klagen keinen Erfolg. Ob der BGH heute schon ein Urteil fällt, ist unklar.
Wenn wir in den letzten Jahren vom Görlitzer Park gehört haben, dann ging es eigentlich immer um Drogen und Kriminalität. Der Park im Stadtteil Kreuzberg in Berlin ist wahrscheinlich so der berühmteste Ort, an dem Drogen verkauft und auch genommen werden. Sozusagen das, was der Bahnhof Zoo in den 70er und 80er Jahren war. Ich habe ja einige Jahre selber in Berlin gelebt und muss wirklich sagen, ganz, ganz unangenehmer Ort ist das. Einer der wenigen Plätze in der Stadt, wo ich mich selbst tagsüber schon unwohl gefühlt habe.
Heute Nacht ist der Park deswegen zum ersten Mal abgeschlossen worden. In den letzten Jahren hat die Stadt an den Eingängen Tore bauen lassen, die man jetzt eben abschließen kann.
Das ist gestern Abend um 10 Uhr dann auch passiert. Ein privater Wachdienst macht das und kontrolliert dann auch im Park, ob da noch Leute drin sind und bringt die dann gegebenenfalls raus.
Nur kurz, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist jetzt sowieso kein komplett offener Park, wo man aus allen Richtungen reinkommt, sondern das war mal ein Bahnhofsgelände, das dann in den 80ern und 90ern zum Park umgebaut worden geworden ist. Also da sind sowieso Zäune und Mauern und so drumherum. Man kommt also nur durch die Eingänge rein.
Gestern Abend gab es eine Demo im Park gegen diese Schließung. Rave Against the Zaun hieß das Ganze. Deswegen war nicht nur der Wachdienst, sondern auch die Polizei da vor Ort mit 200 Beamten. Und die haben die Menschen dann aus dem Park begleitet. Das ist alles relativ ruhig und eher entspannt abgelaufen. Hat auch dann ungefähr nur bis 22:45 gedauert, bis wirklich alle draußen waren. Hat wohl alles ziemlich friedlich geklappt.
Lorenz Rollhäuser ist Journalist, auch für die ARD. Der wohnt schon lange am Park und er war der Sprecher vom Parkrat des Görlitzer Parks, hat sich also als Anwohner engagiert. Er sagt, er ist selbst zwiegespalten, was diese Schließung angeht. Positiv könnte sein, dass es nachts möglicherweise einen Rückzugsort für Kriminalität wegnimmt.
Die Gegner des Zauns fordern Geld für soziale Maßnahmen, weil sie sagen, es sind soziale Probleme und mit denen müssen wir durch soziales Handeln zurechtkommen. Das heißt, Straßensozialarbeit mehr, Hilfe für Obdachlosigkeit. Natürlich geht es dabei auch um die Mietenpolitik und die Wohnungspolitik in Berlin.
Die Stadt sagt, wir wollen mit der Schließung nachts den Drogenhandel in den Griff bekommen und auch die Begleitkriminalität, also alles, was da rundherum an Straftaten passiert, die nicht direkt mit dem Drogenhandel zu tun haben.
Es gibt aber mehrere Initiativen von Menschen, die sich gegen diese Schließung wehren. Die sagen im Grunde, das Problem mit Drogenhandel und Drogenabhängigkeit wird nur schlimmer, wenn es aus dem Park rausgedrängt wird, weil dann noch viel mehr in den Straßen, auch in den Hauseingängen um den Park herum passieren wird.
Ja, das kann man sich ja tatsächlich auch vorstellen. Ne? Mhm. Das ist für Anwohner jetzt schon eins der größten Probleme, dass da Leute total zugedröhnt in Hauseingängen liegen oder dahin pinkeln oder wenn da noch Reste vom Drogenkonsum rumliegen und die sagen da halt, das wird dann wahrscheinlich mehr.
Ja, das wird also spannend zu sehen. In nächster Zeit hilft die Schließung gegen den Drogenhotspot und die Kriminalität oder wird es eher schlimmer?
Bischofswerda liegt zwischen Dresden und Bautzen und wir haben da eine echt ganz schöne Geschichte gefunden, die wir euch gerne erzählen möchten. Eine kleine Firma, die mittlerweile ganz schön groß ist und großen Elektrogeräteherstellern Konkurrenz macht.
Die Firma heißt B&W und der Geschäftsführer und der Kopf dahinter heißt Ulrich Buder. Der verkauft Ersatzteile und Zubehör und Verbrauchsteile für Elektrogeräte, damit die Geräte günstig repariert werden können und nicht gleich ausgetauscht werden müssen.
Wir ärgern die Originalgerätehersteller, indem wir kostengünstigere Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien in den Markt bringen. Was wir dabei versuchen ist, ich sag mal, den unnötigen Quatsch wegzulassen. Also wir haben keine mehrstufigen Vertriebssysteme, sondern wir sind direkt diejenigen, die es in China in Auftrag geben oder das Produkt auch entwickeln.
Ja, Buda arbeitet mit 30 Firmen in China zusammen. Klar, wäre noch ein bisschen schöner, wenn er das alles in Deutschland produzieren würde. Aber das ist dann einfach zu teuer, um gegen die große Konkurrenz tatsächlich eine Chance zu haben.
Ulrich Buda erklärt seinen Job so.
In erster Linie laufen wir den Originalgeräteherstellern hinterher und versuchen immer aktuell zu bleiben in unserem Wissensstand, was gerade an Geräten verkauft wird, weil die Geräte, die heute verkauft werden, die brauchen in 2 Jahren ein Ersatzteil oder schon in einigen Monaten ein Verbrauchsmaterial.
Da geht es zum Beispiel um Staubsauger, also Staubsaugerbeutel, Kabel, Akkus, Motoren, Bürsten. Alles Mögliche. Und alles ziemlich günstig als Konkurrenz zu den Herstellern, die sich solche Sachen auch gerne mal relativ fürstlich bezahlen lassen.
Ja, oder direkt sagen, kauf doch lieber neu, wir können das nicht mehr reparieren. Genau. Für uns Kunden ist es praktisch, weil wir nicht die Preise für die Originale zahlen müssen. Für die Umwelt ist es auch gut, weil man eben nicht direkt ein neues Gerät kaufen muss, sondern mit einem Ersatzteil reparieren kann.
Ja, entstanden ist es eher so als Zufall. Ulrich Buder hat als Jugendlicher im Kinderzimmer alte Handys gekauft und weiterverkauft. Und dabei sind Teile übrig geblieben. Die hat er dann bei eBay verkauft. Und das wurde dann in vielen kleinen Schritten größer, bis er es irgendwann nicht mehr alleine machen konnte.
Da gehörte auch nochmal Mut dazu, Leute einzustellen. Und das war dann so ein, wow, also ist das jetzt nur noch so ein Hobby oder machen wir das jetzt so richtig? Das ist ja eine ganz krasse Sache, da so die ersten Schritte zu unternehmen. Aber das ist gut gewachsen über die Zeit.
Mittlerweile hat die Firma 130 Beschäftigte und wächst noch weiter. Der Betrieb in Bischofswerda soll nämlich erweitert werden. Also eine ziemliche Erfolgsgeschichte.
So, jetzt streicheln wir noch den Käseigel, denn es steht fest, welches Lied Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Wien schickt. Beim Vorentscheid hat sich das Lied Fire durchgesetzt.
Fire, Sarah Engels singt diesen Song und vertritt uns damit beim ESC dieses Jahr. Sie ist durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt geworden. Und wenn man Sarah Engels so reden hört, dann merkt man, ja, die ist wirklich on fire.
Ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall und ich freue mich auf diese wahnsinnige Reise und einfach darauf, den Frauen in dieser Welt zu zeigen, ey, wir sind geil.
Im Mai wird sich beim ESC in Österreich dann zeigen, wie erfolgreich Sarah Engels mit Fire ist.
Wir machen jetzt Feierabend und hören uns morgen wieder.
Gagmaschinen-Trepper ist unterwegs. Macht's gut, kommt gut in die Woche.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.